Meine Brüder und meine Schwestern in Christus, wir wollen heute fortfahren im Hören auf das Lukas-Evangelium. Und zwar kommen wir heute zu dem Abschnitt Lukas Kapitel 7, die Verse 11 bis 17. Lukas Kapitel 7, die Verse 11 bis 17, und ich lese zunächst diesen Abschnitt. Und es begab sich am folgenden Tag, dass er, also Jesus, in eine Stadt namens Nain ging. Und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe, und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr: Weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an, eigentlich Bahre. Die Träger aber standen still. Und er sprach: Junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er, also Jesus, gab ihn seiner Mutter. Da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede über ihn verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgebung. Meine Brüder und meine Schwestern, in der deutschen Straßenverkehrsordnung ist es erlaubt, in Kolonne zu fahren. Allerdings muss man das vorher angemeldet haben. Man denke hier an Hochzeitskonvois oder auch etwa an Militärkolonnen. Und solche Kolonnen dürfen den Verkehr nicht behindern, möglichst jedenfalls nicht. Aber wenn diese Kolonne angemeldet ist, wenn das alles okay läuft, dann hat diese Kolonne Vorfahrt. Sagen wir zum Beispiel an einer roten Ampel. Selbst wenn die Ampel auf Rot fährt, kann diese Kolonne durchfahren. Oder auch beim Kreisverkehr. Man darf da nicht einfach so einscheren. Allerdings muss es auf Straßen bei den Kolonnen Abstände geben. Ein strittiges Problem in Deutschland ist, wie es bei Beerdigungskolonnen oder Beerdigungskonvois ist. In der Schweiz etwa ist es generell verboten, dass man solche Beerdigungskolonnen überholen darf. Hier in Deutschland ist das nicht klar geregelt, aber ich sage mal so, es gehört sich nicht. Eine Beerdigungskolonne, das macht man nicht, wenn es offenkundig ist, das ist eine solche Kolonne. Man empfindet das als Missachtung des Toten und auch der Trauernden. Wenn wir unter diesem kleinen Aspekt einmal unsere Kultur bewerten, beurteilen, unsere Zivilisation, dann könnten wir sagen, unsere Kultur ist bestimmt durch Vorfahrt für den Tod. Negativ bestimmt. Sie ist dadurch bestimmt, dass wir einen unsagbar großen Einsatz bringen, um den Tod zu vermeiden. Stichwort Gesundheit. Einen so hohen Stellenwert in unserer Kultur einsetzen, um eben, weil wir eben ja dem Tod einen so großen Wert zumessen. Übrigens auch auf Friedhöfen, wenn ganz offensichtlich eine Trauerkolonne zum Grab geht, gehört es sich zumindest nicht, dass da Leute reingehen oder laut schwätzen. Das macht man nicht in unserer Kultur. Alles, so hat man oft den Eindruck, ist dieser Norm untergeordnet. Vorfahrt für den Tod. Hier in unserem Abschnitt lesen wir ebenfalls nicht von einer Kolonne, sondern von zwei Kolonnen. Und es ist nicht so, dass die eine Kolonne die andere zu überholen versucht, sondern sie begegnen sich. Und unter diesem Gesichtspunkt habe ich diesen Abschnitt, unter den wir uns heute stellen wollen, überschrieben mit Vorfahrt für den Lebensfürsten. Vorfahrt für den Lebensfürsten. Es gibt ganz offensichtlich eine andere Einstellung als nur die, die wir normalerweise haben. Natürlich aus, ich sag mal, Pietät, wie es so schön heißt, gegenüber dem Tod. Aber hier passiert etwas anderes. Vorfahrt für den Lebensfürsten. Jochen hatte es schon in einer E-Mail rumgeschickt. So habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Was geschieht hier? Gehen wir ganz einfach mal die Verse durch. Es beginnt hier, es begab sich am folgenden Tag. Wenn wir noch mal kurz zurückdenken, was hatten wir bis jetzt gesehen? Jesus kam von dem Berg, er hatte die Bergpredigt gehalten, er ging nach Kapernaum hinein. Dort war die Begegnung mit dem Hauptmann von Kapernaum, der sich Sorgen um seinen Knecht, um seinen Sklaven machte. Wir hatten gesehen, dass man an diesem Hauptmann von Kapernaum außerordentlich viel erkennen kann, was es heißt, ein Jünger Jesu zu sein, also wo vieles in seinem Verhalten dem entspricht, was Jesus vorher in Lukas Kapitel 6 in der Bergpredigt gesagt hatte. Und dann macht sich Jesus von dort auf nach Nain. Kapernaum liegt am See Genezareth, ich sag mal so im Nordwesten oder im Norden, ja Nordwesten des See Genezareths, also ziemlich weit oben, und Nain liegt so ungefähr knapp 30 Kilometer südlich davon. Es war also ein Tagesmarsch. 30 Kilometer, das ist nicht nichts, aber immerhin, das konnte man schaffen. Und möglicherweise war diese Begegnung, von der wir hier lesen, dann in Nain gegen Abend. Aber das ist auch nicht klar. Auf jeden Fall, Jesus geht am nächsten Tag von Kapernaum runter nach Nain und ihm folgen viele Jünger und, so heißt es, eine große Volksmenge. Nain lag übrigens so 9 Kilometer von Nazareth. Also diese Stadt konnte Jesus bekannt sein aus seiner Jugendzeit. Heute übrigens gibt es diese Stadt immer noch. Ich habe mal nachgeguckt, da leben im Augenblick 250 Leute, ist also immer noch kein bedeutender Ort und viel scheint da nicht los zu sein. Aber gut, Jesus geht in dieses kleine, ich sag mal, Kaff. Man könnte fragen, warum entschied sich Jesus von Kapernaum wegzugehen und danach Nain zu gehen, diese unbedeutende Stadt? Und wenn jemand diese Frage stellt, dann sage ich gleich, ich weiß es nicht. Steht auch nicht da. Aber eins weiß ich. Gott handelt nie, nie, nie zufällig, willkürlich. Bei ihm gibt es gar keine Zufälle. Es gibt für Gott nichts Unvorhergesehenes. Und es gibt übrigens auch bei ihm keinen Plan B. Alles geschieht so, wie er es will. Denn Gott ist souverän. Das war er damals. Wir werden das noch an einigen Punkten hier sehen, gerade in dieser Begebenheit. Aber ihr Lieben, so ist es auch heute. Insofern passt auch dieses Lied, was wir vorhin gesungen haben, sehr gut. Sehr gut. Alles, was Gott plant, das führt er auch aus. Lasst uns dazu erst einmal zu Beginn eine Bibelstelle lesen, und zwar Jesaja Kapitel 46. Jesaja Kapitel 46, und wir lesen die Verse 9 bis 11. Auch das war eine Zeit, die Israel, wo Israel sehr gebückt ging. Und dann sagt Gott, der Herr, ich lese mal ab Vers 8. Bedenkt das. Denkt darüber nach. Und erweist euch als Männer. Und nehmt es euch zu Herzen, ihr Übertreter. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende. Und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her einen Adler. Und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt. Ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Das ist Gott. Eine der furchtbaren Irrlehren, die wir im Augenblick haben, die wieder mal durch den Evangelikalismus geistert, ist die sogenannte Lehre der Offenheit Gottes. Was sagt diese Lehre? Die sagt, naja, Gott weiß auch nicht, was in der Zukunft passiert, aber er kann dann sehr schnell, wenn etwas passiert, das dann wieder neu arrangieren. Aber Gott weiß das im Voraus auch nicht, denn er weiß ja nicht, wie wir uns entscheiden. Im Grunde hat Gott keine Ahnung von der Zukunft. Er plant sie nicht nur nicht, er weiß auch nicht, was sie ist. Diese Lehre ist gotteslästerlich. Gott weiß alles vom Beginn bis zum Ende. Gott kennt den Anfang und er kennt das Ende. Er kennt es in deinem Leben, was auch immer dich im Augenblick bedrückt. Gott weiß es und Gott lenkt alles. Und auch Jesus Christus ist das A und das O, so nennt er sich selbst, das Alpha und das Omega. O war der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und das heißt auf Deutsch, als Jesus von Kapernaum morgens früh aufbricht nach Nain, da wusste er genau, was er tat. Es war nicht Zufall. Also ich kann mir vorstellen, ich sage mal so, wenn ich da in Israel wäre, dass ich morgens sage, ja, was könnten wir heute mal machen? Wo könnte ich heute mal hingehen? So war es ganz offenkundig bei Jesus nicht. Lasst uns auch dazu mal einige Bibelstellen aufschlagen, in denen sehr deutlich zum Ausdruck kommt, mit welcher Entschlossenheit Jesus dorthin oder dahin ging. Zunächst lasst uns mal aufschlagen Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4, danach kommt die bekannte Begebenheit von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen. Wollen wir jetzt nicht lesen, also diese Frau, die da mehrere Männer hatte und eigentlich war alles in ihrem Leben kaputt. Und dann lesen wir Johannes 4. Ich lese mal ab Vers 3, also wichtig ist mir Vers 4 nur. Und dann heißt es plötzlich, da verließ er, also Jesus, Judäa und zog wieder nach Galiläa. Und dann heißt es, er musste. Achtet darauf, er musste aber durch Samaria ziehen. Er musste das tun. Noch ein Wort aus dem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9. Vers 51. Übrigens, hier beginnt ein ganz langer Abschnitt im Lukas-Evangelium. Wir werden darauf noch kommen, der eigentlich bis Kapitel 19 geht, also 10 Kapitel umfasst, in dieser Begebenheit wird uns erzählt, die Reise von Jesus von Galiläa nach Judäa und dann zu seiner Kreuzigung. Diese Geschichte wird uns in dieser Reihenfolge nur hier im Lukas-Evangelium berichtet. Ja, also zum Beispiel die bekannte Geschichte von Zachäus auf dem Feigenbaum in Jericho. Die kommt auch in dieser Geschichte vor. Aber was mir jetzt wichtig ist, ist Vers 51. Was steht da? Lukas 9, Vers 51. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme, also seiner Himmelfahrt, in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Jesus wusste, jetzt wird's ernst. Und übrigens, diese Reise ist hochspannend, sich einmal unter diesem Aspekt anzugucken. Ja? Jesus geht Schritt für Schritt näher. Wohin? Ja, auch zu seiner Wiederaufnahme, aber davor stand das Kreuz. Oder nehmen wir noch ein Wort, Lukas Kapitel 13, ein Ereignis, das gerade auch in dieser Reise nach Jerusalem dann stattfand. Lukas Kapitel 13. Und da kommen die Pharisäer an und die Pharisäer sagen ihm, Jesus, mach es dir noch nicht so schwer in deinem Leben. Ja? Muss ich mir vorstellen. Ja? Wie verführerisch. Ich lese mal ab Vers 31. An demselben Tag traten etliche Pharisäer hinzu und sprachen zu ihm, geh fort, reise ab von hier, denn Herodes will dich töten. Ja, was für eine Freundlichkeit, könnte man sagen, von den Pharisäern. Wie nett sind sie doch zu Jesus. Aber er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, so nannte er die Obrigkeit übrigens, siehe, eigentlich Schakal, ja, so kann man dieses Wort auch übersetzen, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen und am dritten Tag bin ich am Ziel. Er untersteht also einem anderen Gesetz als dem der Obrigkeit. Und dann Vers 33, doch muss ich heute und morgen und übermorgen reisen, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Ich muss. Jesus zog umher und mit ihm kam eine große Volksmenge, viele Jünger. Wir könnten eigentlich sagen, Jesus war so eine Art wandelnde Schule. Ja, die wandelten mit ihm mit. Mal mehr, mal weniger, mal wandten sich einige ab. Bekannt ist die Begebenheit in Johannes Kapitel 6, Vers 66, als Jesus über die Erwählung sprach. Und dann heißt es, von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab. Und wisst ihr, was Jesus macht? Der macht jetzt keine Kompromisse. Der sagt nicht, ach naja, wenn die alle weglaufen, dann gebe ich denen nach. Sondern er wendet sich an seine Jünger und sagt, wollt ihr auch weggehen? Er hatte einen Dienst. Und diesem Dienst gegenüber Gott war er verpflichtet. Das war die Wahrheit. Und wenn die Leute nicht folgen wollen, okay, wollt ihr auch weggehen. Und dann sagt Petrus ja dieses wunderbare Wort, Herr, du hast Worte ewigen Lebens, wohin sollen wir denn gehen? Jesus geht von Kapernaum nach Nain, weil es im Plan Gottes steht. Und dort er nach Nain ankommt, trifft er auf eine andere Kolonne, eine Trauerprozession. Und das ist Gottes Plan. Eigentlich ist es ja eine interessante Konstellation. Nicht, machen wir uns klar, Jesus ist ganz morgens früh, musste er ja, 30 Kilometer sind ja kein Pappenstiel, losgezogen sein von Kapernaum. Und es kann sogar sein, dass als Jesus damals loszog von Kapernaum, dieser junge Mann noch gar nicht gestorben war. Es war nämlich so, dass normalerweise jemand nicht über Nacht unbeerdigt sein durfte. Also wahrscheinlich ist er am gleichen Tag gestorben. Und das geht dann sehr schnell. Dort im Dorf spricht sich rum, war ja nicht besonders groß. Er ist gestorben. Die Beerdigungsfeier oder die Trauerfeier findet statt. Und so am Abend wird er dann schon aus der Stadt getragen. Und Jesus? Jesus kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Hier steht, wie gesagt, Sarg, das ist falsch übersetzt, stimmt absolut nicht. Das heißt ja nachher auch in Vers 15, dass der junge Mann sich dann aufrichtete. Also wenn er sich im Sarg aufgerichtet hätte, wäre er gleich wieder ohnmächtig geworden, weil er an den Deckel gestoßen wäre, sondern auf einer Bahre lag er. Ja, auf einer Bahre. So beerdigte man auch, man war eingewickelt in Tücher. Manchmal gab es noch so, dass man irgendwelche Kräuter darauf legte, dass es nicht anfing zu stinken. Naja gut, am ersten Tag war das noch nicht so der Fall. Aber es war halt ein heißes Klima. Manchmal wurde er auch gesalbt, äußerlich ein bisschen. Aber sonst, die Beerdigung vollzog sich da sehr schnell. Also das war nicht erst nach ein paar Tagen. Jesus kommt an. Genau zu dem Zeitpunkt, als der junge Mann gerade aus dem Tor, der von Nain hinausgetragen wird. Wir können es so sagen, Gottes göttlicher Plan, den er mit Christus hatte, vereinigt sich hier mit der Vorsehung Gottes. Was ist Vorsehung? Was meint das eigentlich? Vorsehung meint, dass Gott alles in dieser Welt lenkt und leitet. Alles, bis ins Kleinste. Das Wort ist hier nicht sehr angesehen in Deutschland. Im Dritten Reich, ich hatte mir kürzlich mal wieder eine Rede angehört vom Sportplatz, die Hitler gehalten hat 1940 im Juli im Sportplatz in Berlin. Gerade war Frankreich besiegt und er rüstete jetzt auf für seinen Krieg gegen Russland, da sprach er immer von der Vorsehung, die ihn dazu bestimmt hat. Dieses Wort hat von daher einen schlechten Klang, aber in der Bibel hat es einen guten Klang. Es meint nämlich nichts anderes, als dass Gott alles lenkt, alles weiß. Diese Lehre kann man missbrauchen, man kann sich selbst als Mittelpunkt dieser Vorsehung hinstellen. Übrigens eine Tradition, die wir gerade in Deutschland aus dem 19. Jahrhundert mitgebracht hatten. Also das war nicht alles Hitlers Erfindung. Aber dass Gott alles lenkt, auch wenn ich nicht weiß, wie das läuft. Ihr Lieben, das kann uns trösten, das kann uns festhalten. Was auch immer im Augenblick dein Kummer ist, was auch immer dich bedrückt, was auch immer dich schmerzt. Vorsehung. Alles wird von Gott gelenkt. Lasst uns auch dazu noch einmal einige Bibelstellen aufschlagen. Ein wunderschönes Wort dazu steht in Sprüche Kapitel 16. Sprüche Kapitel 16. Überhaupt Sprüche 16, gerade der Anfang, verrät uns viele Geheimnisse wie. Aber ich will jetzt nicht darauf eingehen, das wird uns so weit. Sprüche 16, da wird uns gesagt, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus. aber der Herr lenkt seine Schritte. Was von deinen Gedanken auch dann verwirklicht wird, es ist Gott, der Herr, der das lenkt. Sprüche 16, Vers 33. Im Gewandbausch wird das losgeworfen, aber jeder seiner Entscheide kommt von dem Herrn. Oder nehmt den Psalm, wir hatten kürzlich mal ihn gehört, Psalm 139, eine Predigt. Gott, du umgibst mich von allen Seiten. Und wisst ihr, was David dazu sagt? Er ist keineswegs erst happy darüber. Wenn du alles von mir weißt, ist ja schrecklich. Bis er dann umschaltet. Und diese Vorsehung, dieser Plan Gottes führt dazu, dass sich diese beiden Züge, der eine kam von ziemlich weit her und das andere war alles auch nicht so geplant, die treffen sich genau im Stadttor von Naim. Der Trauerzug ist in der Regel begleitet mit Wehklagen. Es gibt richtige Frauen, die dafür angestellt sind, um permanent zu klagen. Klageweiber oder Klagefrauen, das war damals ein Beruf. Ja. Und man sollte mindestens bei so einem Trauerzug eine klagende Frau dabei haben. Und dann wurden auch ein paar Flötenspieler engagiert. Und dann gab es auch noch so eine dumpfe Trommel, die sollte gerade die Dumpfheit und die ganze Traurigkeit zum Ausdruck bringen, auch die Dissonanz des Schmerzes und des Verlustes. So, und diese beiden treffen sich. Und jetzt achtet mal darauf, was lesen wir in Vers 12? Ein Wort, ich kann mir vorstellen, das überliest man sehr schnell in der stillen Zeit. Da steht ein Wort und das Wort heißt Lukas 7, Vers 12. Wie er aber dem Stadttor näherte, siehe, man hat den Eindruck, Lukas stockt hier. Das war ein absolut genaues Timing. Ein absolut genaues Timing. Gerade in dem Augenblick kommen zwei Kolonnen, zwei Konvois zusammen. Aus menschlicher Sicht ist das überraschend. Aus der Sicht des Sohnes Gottes liegt das alles völlig im Zeitplan. Aus menschlicher Sicht würden wir sagen, es ist ein verblüffender Zufall. Aus der Sicht Gottes gibt es so etwas wie Zufall nicht. Der Herr, er geht einfach nur Schritt für Schritt zielstrebig voran und er kommt genau immer in dem richtigen Moment. Übrigens, die Bibel ist voll von solchen Zeitplanungen. Lasst uns nur noch mal eine Geschichte lesen dazu, die Jesus erzählt. Das ist eine ganz bekannte Geschichte. Lukas Kapitel 10, Lukas Kapitel 10, Vers 31. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter, kennen wir alle, braucht man jetzt nicht lange darauf einzugehen. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte und dann heißt es, interessant, wie er es formuliert, es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Wenn man sich dieses Wort mal im Griechischen anschaut, dann meint es so viel wie, es kam alles zusammen. Und dann macht dieser Priester eine sehr schlechte Figur. So. Jesus sieht diesen Zug, wie er aus der Stadt Nain herauskommt. Die Träger, sie trugen den Leichnam auf einer Bahre, eingewickelt in Tücher, manchmal mit Kräutern noch bestreut. Begräbnisorte liegen außerhalb der Stadt. Arme Menschen haben in der Regel eine Erdbestattung, wo sie begraben werden. Reichere Leute haben so ein Höhlengrab. In einem Höhlengrab, da gab es so Aufsätze, wo der Tote dann raufgelegt wurde. Und wenn er nach einer Zeit, dann sammelte man die Knochen ein, tat die in eine Kiste und dann war der Platz frei für den nächsten Leichnam. Also da wurden häufig generationenlang in dem gleichen Grab die Familie, die verstorbenen Familien begraben. Dann gab es auch Erdbestattungen. Erdbestattungen für ärmere Leute, da buddelte man eine Kuhle aus und legte dann den Sterbenden da hinein. Und das war jetzt ganz wichtig, man färbte diese Gräber in der Regel weiß. Warum? Weil es das Schlimmste, was einem Menschen passieren konnte, war, dass man zufälligerweise über so ein Grab lief. Denn dann war man verunreinigt. Und weiß war eben, das konnte man auch bestenfalls so im Mondlicht sehen, auch nachts. Und dann war klar, da darfst du nicht rübergehen, da liegt jemand begraben oder da ist ein Friedhof. Verunreinigung durch Berührung. Lasst uns dazu mal aufschlagen, 4. Mose 19, damit wir mal ein Empfinden davon bekommen, wie tief das geht. 4. Mose Kapitel 19 und ich lese ab Vers 11. Wer einen Toten anrührt, irgendeinen Leichnam eines Menschen, der bleibt 7 Tage lang unrein. Ein solcher soll sich mit diesem Reinigungswasser, also was vorher beschrieben wurde, am 3. und am 7. Tag entsündigen. So wird er rein. Wenn er sich aber nicht am 3. und am 7. Tag entsündigt, so wird er nicht rein. Jeder, der einen Toten anrührt, die Leiche irgendeines Menschen, der gestorben ist, und sich nicht entsündigen will, der hat die Wohnung des Herrn verunreinigt. Ein solcher soll aus Israel ausgerottet werden, weil das Reinigungswasser nicht über ihn gesprengt worden ist und er bleibt unrein, seine Unreinheit ist noch an ihm. Vielleicht bis dahin. Wer sich hier nicht reinigt, wer hier beim Anfassen eines Toten nicht die Riten durchführt, der hat damit das Heiligtum Gottes verunreinigt. So eine harte Sache. Natürlich war es besser, dann gar keinen Toten anzurühren. Ja? Das war immer noch der eleganteste Weg und das war ja auch die Regel. Ein Trauerzug in Israel sah so aus, dass natürlich die Bahre am Anfang war und vor der Bahre liefen die engsten Angehörigen. Und hier ist von einer Mutter die Rede, also diese Mutter lief hier alleine vor der Bahre. Damit war auch klar, da gibt es keine weiteren Angehörigen mehr. Und ja, sie lief davor und Jesus geht auf sie zu. Was lesen wir hier noch in Vers 12? Schauen wir nochmal rein. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Erstmal wird gesagt, sie war der einzige Sohn. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können in unserer Kultur, was das bedeutete. Ein Sohn war eine Art Lebensversicherung für eine Mutter. Und wenn es der einzige Sohn war, dann war es die einzige Lebensversicherung im Alter. der Einzige, der sich kümmert um die betreffende Person in ihrem Alter, also hier bei der Witwe. Wenn der einzige Sohn stirbt, ich meine, es ist schon schlimm, wenn für Eltern, wenn ein Kind stirbt. Aber wenn es der einzige Sohn ist, ist das eine Katastrophe. Und das wird sehr oft in der Bibel als etwas geschildert, was furchtbar schlimm ist, grauenhaft. Schlagen wir auch dazu mal einige Bibelstellen auf. Zunächst vielleicht mal Jeremia Kapitel 6. Jeremia Kapitel 6. Nicht, da wird das als Beispiel gebraucht für eine furchtbare Trauer, die man hat. Nicht, da ist dann wirklich die Existenzbasis einem unter die Füße und unter den Füßen weggezogen. Dann heißt es Jeremia Kapitel 6, Vers 26. Nur einmal dieses eine Wort. Es geht hier um Untergang Jerusalems durch die Babylonier. Aber Zusammenhang braucht uns jetzt nicht zu interessieren. Da heißt es, gürte Sacktuch um dich, o Tochter meines Volkes, und wälze dich in der Asche. Trauere wie um den einzigen Sohn. Halte bittere Klage. Trauere wie um den einzigen Sohn. Und das soll zum Ausdruck bringen, das ist eine abgrundtiefe Trauer. Da ist alles weg. Eigentlich auch meine eigene Existenz. Wenige Kapitel später, da werden wir lesen von, es gibt übrigens noch einige Stellen, also wer es sich noch notieren will, Amos Kapitel 8, Vers 10, wenn ihr es noch notieren wollt, und Zacharja 12, Vers 10. Also das war ein Bild für wirklich abgrundtiefe Trauer, wenn der einzige Sohn stirbt. Ja, so war es hier. Und dann noch eine Witwe, nicht? Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Vers 13. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach, weine nicht. Wisst ihr, was in diesem Vers auffällt? Das ist das Wort Herr. Kyrios. Jesus hatte den Jüngling von Nain noch nicht auferweckt. Aber schon hier gleichsam vorausgreifend wird er der Herr genannt. Und was tut dieser Herr? Er zeigt zunächst einmal Mitleid. Gott, unser Gott ist nicht ein leidender Gott. Es gab mal ein Buch, vor ein paar Jahrzehnten geschrieben, im 20. Jahrhundert, von einem deutschen Theologen, das war ein Bestseller, ging um die ganze Welt, der leidende Gott. Nein, Gott ist nicht leidend. Aber Gott hat Mitleid. Gott erbarmt sich. Im Richterbuch heißt es einmal, Gott konnte das Elend seines Volkes nicht mehr mit ansehen. Was für ein Trost, oder? Markus Kapitel 8, Vers 2, Jesus wendet sich an seine Jünger. Die Volksmenge war ihm gefolgt den ganzen Tag. Jetzt hatten sie nichts zu essen und er sagt, ich habe Mitleid mit dieser Volksmenge. Sie sollen sich lagern und dann gebt ihnen was zu essen. Ja, die Jünger sagen, was sollen wir ihnen zu essen geben? Dann kommt die Speisung der 5000. Jesus sieht hier, und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie. Und dann sagte er, jetzt achtet mal genau, wie Jesus mit dieser Frau umgeht. Weine nicht. Stellt euch mal vor, wir würden auf dem Friedhof sein, kommt ein Trauerzug. Ich gehe zu den nächsten Angehörigen, die unmittelbar hinter dem Sarg dann herlaufen und sagt ihnen, weint nicht. Eine Frechheit, oder? Eine Ungehörigkeit, oder? Übrigens auch Christen dürfen weinen. Mit einem einzigen Unterschied zu den Nichtchristen. Schlag dazu mal auf den 1. Thessalonicher Brief. Da wird uns das gesagt. 1. Thessalonicher Kapitel 4. Da waren einige Leute in der Gemeinde von Thessaloniki gestorben schon und jetzt wussten die Leute nicht, was ist mit denen? Und da sagt, schreibt der Apostel Paulus folgendes, 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen. Dann führt Paulus weiter aus, was mit denen geschieht. Aber wichtig ist mir in diesem Zusammenhang jetzt Folgendes. Damit ihr nicht traurig seid, so wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Das ist der Unterschied zwischen Trauer bei einem Christen und Trauer vor Nichtchristen. Die Nichtchristen haben keine Hoffnung. Christen haben sie. Und das müsste auch, muss auch in unserer Art und Weise, wie wir mit Trauer umgehen, zum Ausdruck kommen. Wir haben eine Hoffnung. Für unseren Bruder, für unsere Schwester, für unsere Angehörigen. Wenn sie Christen sind natürlich, das ist hier vorausgesetzt. Oder denkt an Lazarus, der schon 4 Tage im Grab lag. Maria kommt zu Jesus und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, der wäre nicht gestorben. Voller Trauer, voller außer sich. Und Jesus sagt ihr, weine nicht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das erste, weine nicht, das ist schon eine Provokation. Aber wisst ihr, was dann passiert, ist noch viel schlimmer. Vers 14. Jesus trat hin und rührte den Sarg an. Da stockten die Träger. Den musste man gar nicht mehr sagen, haltet an. Ja, das war der Schock fürs Leben. Denn das war so ungefähr das Letzte, wirklich das allerletzte, was man tun konnte. Einen Toten, eine Todesbahre anzufassen. 4. Mose 19, wir hatten es eben gerade gelesen. Das führt zur Verunreinigung, es sei denn, es tut der Herr, der Lebensfürst. Der Prophet Haggai macht dann mal an einer Stelle folgenden Vergleich. Er fragt, Leute, wie ist das eigentlich, wenn ein Reiner etwas Unreines berührt? Wird das Unreine dann rein? Die Antwort ist natürlich nicht. Ja, wie ist umgekehrt? Wenn jetzt etwas Unreines etwas Reines berührt, wird das dann rein? Oder bleibt es unrein? Ja, es wird unrein. Das Reine wird unrein. Vielleicht könnt ihr das, lesen wir es lieber, dann versteht ihr es besser, als wenn ich euch das erzähle. Haggai Kapitel 2. Haggai, das drittletzte Buch im Alten Testament. Ein kleiner Prophet. Und da wird uns Folgendes berichtet. Ich lese mal ab Vers 10. Haggai Kapitel 2, ab Vers 10. Am 24. Tag des 9. Monats im 2. Jahr des Darius erging das Wort des Herrn an den Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen. Frage doch die Priester über das Gesetz und sprich. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses, also was er berührt, dadurch heilig? Die Priester antworteten nein. Da sprach Haggai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Die Priester antworteten, ja, es wird unrein. Was heißt das? Ihr Lieben, in dieser Welt verbreitet sich Unreinheit, verbreitet sich Sünde schneller als Heiligkeit. Da gibt es sowas wie Infektionen. Und die Anzahl der Verbreitung, die ist sehr, sehr hoch. Das steckt an. Sünde steckt an, Reinheit, Heiligkeit nicht so sehr. Und das, was Jesus hier tat in Nein, das war so das Letzte, was man hätte machen können. Jesus tat es. Es ist der Herr, der das tut. Es ist der Herr. Und die Träger, sie erstarren. Das ist uns noch nie passiert. Es sei denn, der das tut, ist der Lebensfürst. Und dann das Dritte. Jesus wendet sich an diesen offensichtlich tot daliegenden jungen Mann und sagt, steh auf. Also entweder das sind die Worte eines Narren, eines Boshaften oder die Worte des Lebensfürsten. Der damit diesen Menschen verkündet, es gibt noch eine andere Wirklichkeit, als in der du meinst, wie in einer Blase leben zu können. Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Ein Wort und der junge Mann stand auf. Er erhob sich. Lazarus, komm heraus. So lesen wir es in Johannes 11 und er kam heraus. Das Wort des Sohnes Gottes, das Wort des Lebensfürsten ist mächtig. Es ist schöpferisches Wort. Jesus sagt einmal über alle Toten, der Tag ist da und er wird kommen. Interessanterweise diese für uns zeitlich nicht nachzuvollziehende Doppelheit. Da werden die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören. Johannes 5, Vers 25 und 26. Und sie werden aus ihren Gräbern auferstehen. Alle Toten. Die Gerechten und auch die Ungerechten. Es wird eine doppelte Auferstehung geben. Vorfahrt für den Lebensfürsten. Und dieser junge Mann, Vers 15, er richtete sich auf, er fing an zu reden und Jesus gab ihn seiner Mutter. Nicht das war der Punkt. Jesus hätte auch sagen können, also ich brauche dich jetzt, damit du für mich Werbung machst. Hab dich ja schließlich aus den Toten auferweckt. Wenn es das schon gegeben hätte, vielleicht ins Fernsehen und dann eine Story darüber machen. Sagt er nicht, er sagt, deine Mutter braucht dich. Darum hatte Jesus das getan. Ich glaube, wir können uns gar nicht das Wiedersehen vorstellen von Mutter und Sohn. ist immer wieder die Frage, wenn man bei Trauergesprächen ist, wissen die Toten jetzt, was passiert? Also wenn wir über die Toten was lesen, ihr Lieben, im Neuen Testament, dann kommt eines immer zum Ausdruck. Sie sind ausgerichtet auf Christus. Und sie sind mit seinen Zielen beschäftigt. Ja. Offenbarung Kapitel 11, Offenbarung Kapitel 8. Ja. Die Heiligen, die Engel verliehen den Heiligen, die vor dem Thron Gottes standen, Kraft ihren Gebeten. Und wofür beteten sie? Dass Gott mit seinen Wegen, mit seinen Heilswegen zu seinem Ziel kommt. Darauf sind sie ausgerichtet. Was eigentlich wir sein sollten, voll und ganz auf Gott ausgerichtet sein, voll und ganz etwas sein zum Lobpreis seiner Gnade und seiner Herrlichkeit, dann sind sie es. Er gab ihn seiner Mutter zurück. Also das Marketing von Jesus war ganz schlecht. Ja. Wir hätten es anders gemacht. Das ist ironisch gemeint, also wer es nicht mal kapiert. Aber da wurden sie alle von Furcht ergriffen, so heißt es weiter, priesen Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Das erste ist Furcht. Ihr Lieben, damit beginnt es, Gott zu loben und zu ehren. Es beginnt nicht damit, dass mir irgendwie heiß und kalt ist, den Rücken runterrieselt oder sonst was passiert, sondern dass ich erkenne, wer Gott ist. Auch hier übrigens im Gottesdienst. Lass in Furcht mich vor dich treten. Und das kommt dann auch zum Ausdruck im Outfit. Ich bleibe dabei. Aber das Furcht bleibt nicht, sondern was passiert dann? Verherrlichung, Vers 16. Sie priesen Gott und sprachen. Aus der Furcht wird Lobpreis. Und sie erkennen, wow, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Gott hat sein Volk heimgesucht. Gott ist wiedergekommen. Und dann heißt es, Vers 17, diese Rede, sie verbreitete sich, könnte man fragen, ja, welche Rede? Dieser Bericht oder wie? Der Bericht, dass Gott gekommen ist, dass Gott sich wieder zu seinem Volk herabgeneigt hat, dass er sein Volk, das in Wahrheit ja geistlich tot ist, zu diesem Volk wieder gekommen ist, dass eigentlich keine Sensibilität mehr hat für Gott, das mit anderen Dingen beschäftigt ist, das in ihrer Blase da lebt. Gott hat sein Volk besucht, das erkennen sie, das bringen sie weiter, das sagen sie weiter. Gott ist wieder da. Wir dürfen ihn nicht vergessen, 400 Jahre lag es zurück, bis der letzte Prophet, bis Malachi gekommen war. Und dann, nach 400 Jahren kam Gott. Er hat sein Volk wieder besucht. In dieser unscheinbaren kleinen Stadt in Nain. Und alles passte im Timing bis ins Kleinste.